Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, 11:03. In Reflexe stellt heute der Historiker Wilfried Maichtri seine große Doppelbiografie über eines der ungewöhnlichsten Schweizer Paare des vergangenen Jahrhunderts vor. Verliebte Feinde ist das Buch überschrieben und es geht zum einen um die brillante, radikale Basler Feministin Iris von Rothenmeier, Autorin des vor 50 Jahren höchst umstrittenen Standardwerks »Frauen im Laufgitter«, und zum anderen um den so erzkatholischen wie nonkonformistischen Walliser Patrizier und Anwalt Peter von Rothen. Iris und Peter von Rothen, ein Paar, wie es gegensätzlicher kaum hätte sein können. Hans-Ulrich Probst hat Wilfried Maichtri zur packenden Geschichte dieses Paares befragt, das auch ein Stück Zeitgeschichte verkörpert.
Herzlich willkommen, Wilfried Maichtri. Vor dem Erscheinen Ihres Buches, denke ich, hätten außer in Basel, im Wallis und vielleicht bei ein paar sehr informierten Feministinnen die Namen Peter und Iris von Rothen kaum eine Resonanz ausgelöst. Warum soll man jetzt fast 600 Seiten über dieses Paar lesen?
Weil es eine wahnsinnig facettenreiche Geschichte ist, weil es zwei Biografien sind, die große Themen des 20. Jahrhunderts beinhalten und weil es spannende Biografien sind.
Biografien geprägt von enormen Gegensätzen. Es ist eben in zwei Personen vereint, Sie haben es gesagt, sehr viele Themen. Es ist aber eben auch Exemplarisches und zugleich Singuläres, Radikales und eben höchst Gegensätzliches in sich vereint. Bevor wir die Paargeschichte jetzt aufblättern, stellen Sie uns die beiden Protagonisten Iris Maier und Peter von Rothen kurz vor, bevor sie sich treffen.
Also Peter von Rothen stammt aus dem Oberwalliser Patrizierhaus von Rothen. Er ist aufgewachsen mit vier Geschwistern. Sein Vater stirbt früh und er lebt in diesem Elternhaus und ist eigentlich von Haus aus quasi bestimmt für eine Karriere als Politiker und Anwalt, was ja auch schon sein Vater und seine Großväter gemacht haben. Da ist er quasi determiniert von Geburt an. Und obwohl es früh schon wie etwas Oppositionäres gibt in ihm, schlägt er dann diesen Weg trotzdem ein. Er befindet sich da immer in einer Art Widerspruch. Es gibt etwas Anarchisches in ihm, das man früh spürt. Und auf der anderen Seite ist Iris Maier, eine junge Frau, die auch Jura studiert hat, wahnsinnig hohe Erwartungen ans Leben stellt, sehr idealistisch ist, geradlinig, klare Vorstellungen hat, was sie im Leben erreichen will und sehr mutig ist, auch im Umsetzen und quasi die Theorie, die sie im Kopf hat, eins zu eins umsetzen will in ihrem Leben.
Sie kommt aus der Stadt, sie ist in Basel geboren, evangelisch, großbürgerlicher Hintergrund, ist dann aber in Zürich zur Schule gegangen, der Vater war Geschäftsmann, sie hat ein paar Jahre auch in Schweden gelebt in ihrer Kindheit. Sie gehen jetzt schon mir zur Charakteristik über. Peter von Rothen, praktisch vaterlos aufgewachsen, er war halbjährig, als der Vater verstorben ist, er war ja der Jüngste, also in einem Frauenhaushalt aufgewachsen, vor allem mit zwei auch sehr bestimmten Tanten, der Mutter, die witzigerweise selber aus Basel stammte, auch aus einer traditionell katholischen Familie, Politiker, Journalisten. Und jetzt stoßen die beiden aufeinander, erstmals 1939, da sind sie, das haben wir noch nicht erwähnt, also er ist 1916, sie 1917 geboren, da sind sie Anfang 20, also eben in diesem Jus-Studium. Was fasziniert Sie da
an dem Beispiel? Also Peter von Rothen ist erstmal fasziniert von der Schönheit dieser Iris Maier.
Sie macht ihn fast schaudern, ja.
Genau. Er wagt sich gar nicht, ihr anzunähern, weil er findet, ich bin viel zu gewöhnlich für diese Frau. Und sie auf der anderen Seite ist fasziniert ebenso von seiner Attraktivität, auf einer ersten Ebene ist eigentlich die Erscheinung, die beide fasziniert. Und dann, wie sie sich kennenlernen, jetzt ist ja diese fast Romeo und Julia Episode, wie er da die Fassade hochklettert und sie bittet ihn dann zu sich herein. Und da kommt eigentlich diese Ebene des Gesprächs dazu. Es ist ein faszinierendes Gespräch. Peter von Rothen ist zuerst sehr zurückhaltend. Er fürchtet sich etwas vor dieser Frau. Er sieht in ihr eigentlich so wie eine sündige Verführerin. Also das Katholische wirkt quasi da sehr stark in ihm und sie auf der anderen Seite fasziniert nichts mehr als das offene Gespräch. Also die nächtlichen Gespräche, das schreibt sie ja irgendwo dann auch, das ist für sie eigentlich sehr viel ergiebiger als das Studium an der Universität. Das fließt jetzt am Anfang noch nicht so, weil eigentlich gegenseitig sind sie misstrauisch. Es kommt eigentlich nicht dazu, dass sie sich ihre Gefühle eingestehen. Das Gegenteil passiert. Sie gehen eigentlich beide immer mehr auf Distanz. Und das endet dann nach ein paar Monaten eigentlich mit dieser Ohrfeige vor dem Kino. Und das ist dann wieder Bruch. Und nachher gehen sie sich aus dem Weg.
Weil er sich auch einen Übergriff erlaubt hat, das ein bisschen unbeholfen.
Genau.
Es ist noch ein bisschen tollpatschig. Er ist ja in diesem Zwiespalt, da ist das gemachte Bett in Raron, alles für die Karriere bereit und natürlich wird das auch gelenkt. Er hat auch nichts gegen den katholischen Glauben. Er ist eigentlich, man könnte sagen, diese extreme Dusche. Er ist ja ein vehementer Armeegegner, weil er ein Gegner der Zentralgewalt
genau,
ist. Er hätte eigentlich ein unabhängiges Wallis vorgezogen, genau, statt ein in den Bundesstaat integriertes. Das tönt ja fast, das tönt fast exotisch.
Und da ist kommt, es aber nicht, natürlich.
Ist es nicht, das ist, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Und ist es von dieser schönen, intellektuellen, leidenschaftlich idealistischen Frau fasziniert, aber eben lässt sich dazu was natürlich nicht Zulässigem hinreißen und dann bricht der Kontakt ab. Mhm. Beide haben zwischenzeitlich andere, ernsthafte Beziehungen. Und irgendwann kommt eine Postkarte von der Iris Meyer. Wir schreiben das Jahr 1943. Und jetzt geht's eigentlich los.
Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommt dieser sechsjährige hochintensive Briefwechsel, wo sie in einer ersten Phase erstmal diese Begegnung 1939 verarbeiten und sich dann wie auch eingestehen, was wirklich in ihnen vorgegangen ist damals. Und von da ausgehend erwacht dann eigentlich diese Sympathie wieder und es kommt dann wieder zu Begegnungen und sie verlieben sich wie von Neuem ineinander. Und es beginnt eigentlich wieder das gleiche Spiel. Es gibt wieder Rückzüge auf beiden Seiten und es wird aber jetzt auf, sagen wir mal, auf einer intellektuellen Ebene sehr viel interessanter, oder man beginnt sich auszutauschen, aber die emotionale Ebene, die ist immer sehr schlecht bewirtschaftet, oder man ist sehr vorsichtig und zurückhaltend, ängstlich auch. Zwischendurch gibt es zwar so wie Liebesgeständnisse, aber dann wird das wieder relativiert und so geht das eigentlich hin und her. Sie verstehen sich eigentlich in dieser ersten Phase besser brieflich, als die Begegnungen enden
oft mit Irritation.
Mit Irritation, ja.
Und er kann sich ja nach wie vor eigentlich nicht vorstellen, also eben so eine hergelaufene Protestantin, hyperintellektuell, also ihre Fraulichkeit und auch den fehlenden Rechten der Frau, also dass dieses Bewusstsein hat sie schon, sie reibt sich schon an den Türen, die den Männern offen stehen und ihr nicht. Sie ist Redaktorin beim Frauenblatt, so genau. Und zuvor beim Schweizer Spiegel, also sie schlägt eine journalistische Karriere ein und ist ganz schön fordernd. Sie nimmt ihn auch in die Zange und er laviert ja gern ein bisschen, lässt 5 Grad sein und hat in dem Sinn Angst vor dieser Frau in gewisser Weise nicht. Und doch kommt sie voneinander nicht los. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Herzstück jetzt ihrer Biografie. Mhm. Ich finde das auch sehr schön, dass sie nicht den Ehrgeiz hatten, das übertrumpfen zu wollen, sondern dieser Briefwechsel, dieser Fundus von über 1000 Briefen, das steht im Zentrum und das ist eigentlich ein Liebesroman. Mhm. Den mussten sie nur geschickt montieren, weil sonst wären es 1200 Seiten geworden statt 600.
Genau.
Woran reiben sich die beiden besonders? Also was sind die Gegenstände dieser Briefe, die immer mal auch dann wieder ins Zärtliche durchaus kippen, aber primär eigentlich harte intellektuelle Auseinandersetzungen sind?
Genau, also man könnte sagen, auf einer der ersten großen Konflikte ist natürlich die Religion. Da ist Peter von Rothen natürlich ein überzeugter Katholik, der eigentlich den Protestantismus nicht akzeptiert, der das eigentlich, ganz einfach gesagt, die falsche Religion findet. Und man sieht das eigentlich sehr schön auch in seinen früheren Beziehungen. Das Thema Religion kommt konstant quasi in jedem Briefwechsel vor, den er führt. Und er wird eigentlich, ohne dass er es merkt, wird er immer wieder zum Missionar. Und da ist natürlich bei der Iris Meyer an die Richtige geraten. Und da, es ist eine große Auseinandersetzung, die sie da führen. Und er muss sich eigentlich dazu ermutigen, dass er das ernst nimmt, dass er wirklich die Argumente, dass er sich das anhört und nicht irgendwie halt mit fast eingeübten Formulierungen das abwischt, sondern sich wirklich einlässt in die Debatte in der Religion. Das macht er dann. Und das Gleiche ist natürlich mit dem zweiten großen Block, dem Feminismus. Wie Iris Meyer dem Peter von Rothen, ich glaube, es ist ein halbes Jahr nach diesem erneuten Korrespondieren quasi Geständnis ablegt, dass sie Frauenrechtlerin ist, da findet er das eigentlich schlimmer, als wenn sie jetzt Morphinistin oder Mädchenhändlerin wäre. Und auch da, in dieser ersten Phase kommen eigentlich zuerst so, wie soll ich sagen, so die klassischen Ladenhütersätze, dass er sagt, ja, Feministinnen sind doch alte Jungfern in verstaubten Hinterzimmern. Er denkt dabei an Meta von Salis. Und nachher lässt er sich aber auch da ein, und das ist dann mal sehr faszinierend zu sehen, wie er sich dann quasi diese Augenklappe abnimmt und einsieht, sie hat eigentlich recht. Die Situation einer Frau ist eine ganz andere, und eigentlich ist es völlig nicht zulässig, dass Frauen so benachteiligt sind. Und er wird ja dann auch zu wirklich einem verbissenen Kämpfer, zu einem überzeugten Kämpfer für die Sache der Frau. Und das sogar überzeugter als für den katholischen Konservatismus, den er ja quasi nur in Anführungsstrichen geerbt hat, quasi diese Einstellung.
Ja, das ist sehr eindrücklich, wie er dann diese Position sich aneignet und ohne Rücksicht auf Verluste. Also er nimmt den Kauf sowohl als Walliser Grossrat wie auch als Nationalrat. Der war seinerzeit mit 31 einer der jüngsten oder 32 einer der jüngsten Nationalräte und hat das auch ganz frech und ungeniert benutzt, hat Vorstöße unternommen, die natürlich chancenlos blieben und eben ihm auch den Sitz gekostet hat. Was ihn gar nicht so sehr gestört hat, weil er wegen dieser Zerrissenheit zwischen sozusagen dem vorgezeichneten Weg und einer Art poetischen Existenz, die ihm vorgeschwebt hat. Aber er nimmt also da die Iris ernst. Beim Katholizismus bleibt er unerbittlich. Konversion verlangt er. Sie muss katholisch werden, sonst wird nicht geheiratet. Ja, erzählen wir noch ein bisschen, wie es weitergeht.
Ja, das ist eine große Debatte. Iris Meyer nimmt dann Unterricht bei einem Jesuitenpater, und das fand ich dann sehr witzig. Der Pater zeigt sich da sehr verständigt und bietet ihr Diskussionen an, aber irgendwie nach 3 Sitzungen stellt er auf Vorlesungen um, und schlussendlich, ich weiß nicht mehr, es ist vielleicht ein halbes Jahr, wo sie da Unterricht nimmt, teilt er ihr dann mit, sie sei nicht geeignet oder man könne sie nicht quasi katholisch machen. Und das, da ist sie dann sehr empört und versucht es noch auf anderen Wegen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein halsbrecherisches Unternehmen für einen Menschen wie Iris Meyer, der quasi das kritische Denken
verinnerlicht hat.
Genau, das konnte nicht gut gehen. Aber das zeigt auch, wie wichtig ihr diese Beziehung war. Sie hat es versucht und schlussendlich kommt sie dann an einen Punkt, wo sie sagt, ich werde nicht konvertieren, es ist jetzt an dir zu entscheiden. Und er entscheidet sich dann für sie. Das ist dann wirklich ein Punkt, wo man merkt, jetzt hat er wie auch seine Herkunft überwunden. Und es kommt dann zu dieser, es ist ja eigentlich eine Mariage clandestin in Freiburg, weil im Wallis ist es nicht möglich. Sogar die Opposition geht bis zum Bischof. Man will diese Frau nicht.
Und ja, das müssen wir noch nachtragen. Also die Familie, die Mutter und die Tanten, die und auch möglicherweise der Bruder, der Priester, genau, ist intrigieren. Wehrhaft, als dass die Konversion abgelehnt wurde, hat auch mit Interventionen der Familie bei diesen Priestern zu tun.
Ja, man hat auch eben, die Familie hatte auch Beziehungen mit diesem Jesuitenpater, der ist aufgesucht worden und dem hat man nahegelegt, wir wollen die Frau nicht in der Familie. Und dagegen hat sich dann Peter von Rothen eben dann distanziert. Und das war schwierig. Und spannend fand ich da auch, dass er sich mit Maurice Schappa abgesprochen hat und sich bei ihm erkundigt hat, wie ist das, wenn man mit der Familie bricht? Und Maurice Schappa hat dann gesagt, es ist anfänglich schlimm, aber nachher halten sie trotzdem dann wieder zu ein. Und so ist es auch geschehen im Falle von
Rothen. Ja. Also Schappa, der Schriftsteller, der eben auch als Großbürger, der eigentlich auch eine Tradition auf dem Rücken hatte, genau, und dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Sie kriegen also, für jüngere Hörerinnen und Hörer, tönt das ja doch auch noch ein bisschen exotisch. Eben, es braucht für den katholischen Bräutigam den Dispens, dass er eine Nicht-Katholikin heiratet, und den haben sie dann bekommen, eben außerhalb des Kantons Wallis, und haben am 25. Juli 1946 geheiratet. Es ist eine eindringliche Liebesgeschichte. Die beiden waren einander verfallen. Man muss auch sagen, sie waren keusch, fürs Wort gegen keusch in die Ehe. Auch das klingt exotisch, ist aber faszinierend, weil sie auch eben dann damit ganz hohe Erwartungen natürlich konnotieren.
Und ist natürlich in der Generation üblich, ja, muss man auch sagen.
Ja, ich schlage vor, Wilfried Meichli, dass Sie uns jetzt eine kurze Passage aus dem Buch lesen, damit man ein bisschen einen Überblick bekommt und gleichzeitig auch vom Tonfall, wie subtil Sie das zusammenzufassen, darzustellen versuchen, und auch ein Stück von einem Brief von Iris im Originalton hören. Bitte.
Die Beziehung zwischen Iris Meyer und Peter von Rothen gehört zu den ungewöhnlichsten Liebesgeschichten, die man sich vorstellen kann. An ihrem Beginn steht ein scheinbar unentwirrbares Geflecht von wechselseitigen Projektionen und gegenseitigen Verdächtigungen. Missverständnisse, Richtigstellungen, Zurechtweisungen, Rechthabereien, kurze Versöhnungen und neue Dissonanzen folgen einander in dramatischem Hin und Her. Es gibt Momente in diesem Briefwechsel, die höchst beklemmend und qualvoll zu lesen sind. Mehr als einmal hatte ich Mitleid mit meinen beiden Helden, sei es mit Peter, wenn ihn Iris von heftigem Furor gepackt, zurechtzuweisen und zu beschimpfen begann, sei es mit Iris, wenn mir bewusst wurde, wie sehr sie verletzt war und sich quälte. Von Anfang an gibt es in dieser Korrespondenz aber auch eindrückliche Passagen, die vom Zauber und der Faszination erzählen, die Peter und Iris füreinander verkörperten. Dabei waren die äußeren Voraussetzungen dieser Beziehung denkbar ungünstig. Oder ist eine Liebesgeschichte das Erste, woran man denkt, wenn ein spätfeudaler, katholisch-konservativer Aristokrat mit sozial vermittelter Identität auf eine weltoffen kritische und individualistische Journalistin trifft? Viel eher würde man wohl darauf wetten, dass der auf Kontrolle und Haltung bedachte Peter vor der feministischen und konfrontativen Iris das Weite sucht. Dass dem nicht so war, hat mit dem Blitz zu tun, der beide traf, als sie sich begegneten, in Bern wie später in Luzern und Viersch. Beide waren nicht nur zutiefst beeindruckt vom äußeren Erscheinungsbild des anderen, sondern auch überzeugt davon, im Gegenüber einen Geistesverwandten erkannt zu haben. Sie sind der einzige Mann, so Iris an Peter, den ich noch in keiner einzigen Situation geschmacklos gefunden hätte. Das heißt etwas, eine Art Fehlerfreiheit. Und die vielen Gegensätze, die sie in ihrem Charakter wunderbarerweise umspannen. Listig und witzig und schlau und gleichzeitig von einer kindlichen Einfalt. Eine immense Spannweite des Geistes, funkensprühend vor Intuition. Kaltblütig und vollständig unsuggestibel und gleichzeitig von einer seismographenhaften Empfindsamkeit des Intellektes. Ruhig wie ein Felsblock im Meeresgrund.
Soweit ein Ausschnitt aus Verliebte Feinde von Wilfried Meichtri, die Biografie von Iris und Peter von Rothen. Wilfried Meichtri, heute Gast in Reflexe. Ja, der Titel Verliebte Feinde, den Sie gewählt haben, der stammt ja aus einem Brief von Peter, den wir hier jetzt unnachahmlich von Iris selber charakterisiert bekommen haben. Das ist es genau, diese Vielzahl von Eigenschaften, die er in einer Person verkörpert hat. Und für Sie sehr typisch ist wahrscheinlich an der Briefstelle das Wort geschmacklos. Sie war von erlesenem Geschmack, also wer keinen Geschmack hat, sie war eine Ästhetin, der hatte sowieso keine Chance. Es waren nicht nur die intellektuellen Anforderungen, es waren auch die ästhetischen Anforderungen an das Gegenüber. Ja, verliebte Feinde. Man kann das einerseits lesen als wirklich höchst faszinierenden Liebesroman von zwei Individuen, die auch dank ihrer Schreibkunst ein hineinzuziehen vermögen in ihre völlig private Geschichte, weil einfach beide so fantastisch Briefe schreiben können, wie das heute leider wahrscheinlich nur noch wenige vermögen. Aber andererseits ist es ja auch ein Stück Zeitgeschichte. Es ist ein Dokument eben der Mentalität, der Kulturkämpfe des vergangenen Jahrhunderts.
Es umfasst eigentlich fast drei Jahrhunderte. Wenn man Peter von Rothens Herkunft genauer betrachtet, dann ist es eigentlich noch so ein Hauch Ancien-Regime, der da mitschwingt. Oder? Dieses Nostalgische eben für das Ancien-Regime, für die Zeit, wo eben die Familie noch quasi wirklich Herrschafts- Befugnis hatte im Wallis und darum auch so dieser Anti- oder dieser ausgeprägte Föderalismus, diese Gegnerschaft der Armee oder dann auch diese Geschichte mit dem Landesmuseum, dass er den Altar zurück will, oder das hat damit zu tun.
Also er kommt von weit her und sie ist ja eigentlich weit voraus mit ihrem Feminismus.
Genau. Weil sie das ist das Ancien-Regime und dann kommt eigentlich sie mit ihrer Haltung weist ins 21. Jahrhundert, könnte man sagen. Sie ist ihrer Zeit weit voraus, einerseits mit ihrer ganzen Einstellung, mit ihrer Sicht vom Leben, mit den Erwartungen, die sie ans Leben stellt. Da irritiert sie eigentlich, da ist sie völlig unzeitgemäß.
Inwiefern?
Weil sie eigentlich Themen sind, die heute noch aktuell sind. Also dieser Entwurf des weiblichen Lebens oder diese Forderung, die sie stellt, die Selbstverständlichkeit auch, mit der sie eigentlich von der Gleichberechtigung Mann-Frau ausgeht. Und dann auch, das hat mich sehr beeindruckt, dieser Zorn, der in ihr aufkommt, wenn sie feststellt, das ist nicht Realität. Was für sie selbstverständlich ist, das gibt eine bodenlose Wut, die sich dann immer auch sehr direkt artikuliert. Es ist für sie selbstverständlich, dass man als Frau die Möglichkeit hat zu studieren, dass man als Frau die Möglichkeit hat, einen Beruf zu ergreifen, aufzusteigen, eine gesellschaftliche Position zu haben, dass man sich auch zum Beispiel die Betreuung von Kindern aufteilt oder dass quasi die Gesellschaft so weit sein sollte, dass man, sie fordert ja Kinderkrippen, damals wurde das als kommunistisch noch diffamiert.
Außerhäusliche Betreuung.
Genau.
Und alles aktuelle Themen.
Ja, und da ist sie ihrer Zeit weit voraus. Das sind ja Themen, die heute ganz aktuell sind.
Also sie hat dafür ja dann auch einen hohen Preis bezahlt. Sie hat nämlich eigentlich keine adäquate, hat sich als Journalistin versucht, aber eben war da auch schon viel zu progressiv, würde man sagen, für ein Frauenblatt der damaligen Zeit. Sie war dann auch als Anwältin tätig, aber hat im Grunde nur die Mandate von ihm übernehmen können, also wurde auch nicht akzeptiert. Darunter hat sie sehr gelitten und hat dann über Jahre an diesem Buch gearbeitet. Mhm. Bevor wir über Frauen im Laufgitter noch reden, wir verfolgen in diesem Buch mehrere Jahre Briefwechsel, wo man sich dann eben zwischen Himmel und Hölle mögliche künftige ausmalt und wirklich reibt und einen annähert auf höchstem intellektuellen Niveau. Am 25. Juli 1946 ist es soweit, die Ehe ist da und wird vollzogen. Sie genießen es auch zunächst, aber das Glück ist offensichtlich von kurzer Dauer nicht. Was ist da passiert?
Ja, was ist passiert? Das lässt sich natürlich jetzt aufgrund der Briefe nicht genau rekonstruieren.
Da muss ja klar, weil da waren sie zusammen, da gab es nicht mehr viele Briefe.
Es gibt nachher quasi Rückblenden auf diese Zeit, wo,
auf
man,
diese
sieht,
Krise,
ja, wo man sieht, die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Also Erwartungen auf verschiedenster Ebene, Erwartungen von diesem wirklichen Zusammenleben. Sie sind ja dann da in Leuk und sie versuchen es miteinander und es ist eigentlich für Iris ist es eine große Enttäuschung. Ich denke auf verschiedensten Gebieten. Beruflich mal, sie kann sich nicht verwirklichen. Weil man natürlich sagen kann, dass es doch auch ein bisschen romantisch war, dieses Ziel. Sie können sich jetzt im Wallis als Anwältin einen Namen schaffen, ausgerechnet. Und dann stelle ich mir auch vor, dass diese Liebesbeziehung, ihre sexuelle Beziehung, nicht funktioniert hat. Vielleicht auch, weil sie überfrachtet war mit zu hohen Erwartungen. Und dann bricht sie ja aus. Sie geht zuerst nach England, folgt eigentlich mit dieser Idee im Kopf, ein Buch zu schreiben. Sie folgt den Spuren der Suffragetten und konsultiert auf verschiedene Bibliotheken. Sie kommt dann zurück und sie versuchen es wieder und die Lage spitzt sich wieder zu und dann gibt es eigentlich einen Bruch. Sie geht nach Amerika für unabsehbare Zeit. Sie hat den Plan, sie will sich da wie neu erfinden, sie will sich neu erschaffen und hat große Pläne wiederum. Und für sie ist auch klar, die Beziehung ist offen. Wir haben jetzt eine offene Beziehung, teilt sie ihrem Mann mit, was ihn anfänglich ja sehr erschreckt. Er muss sich damit zurechtfinden und er konstruiert sich dann ja da aus Versatzstücken antiker Mythologie quasi ein Modell, um sich selber zu beruhigen und kommt dann eigentlich auch an den Punkt, wo er auch sich dann sagt, ich könnte es eigentlich auch versuchen. Und er lebt dann ja eigentlich dieses Modell sehr viel exzessiver als seine Frau.
Ja, er ist ein, was man heute ein Womanizer nennen würde. Er ist natürlich ein attraktiver Mann und er genießt das und eben ohne Schuldgefühle, weil es ist in ihrer Ehe so zugelassen. Und sie findet einfach natürlich mit dem Anforderungsprofil nicht die richtigen Männer. Also sie quält sich ab. Sie hat wirklich darunter gelitten und eben beruflich. Man kann sich's nur ausmalen, wie konservativ, wie verstockt, wie verklemmt, wie prüde auch die USA der damaligen Zeit wahrscheinlich noch waren. Also so eckt sie überall an und der einzige Fluchtpunkt ist, das mal alles aufzuschreiben, ihre Gedanken zu ordnen in dem Buch. Die beiden sind 1950 nach Basel gezogen. Sie konnten dort das Elternhaus von Peters Mutter beziehen in der Altstadt am Heuberg und insofern ist Iris von Rothen dann auch als Basler Autorin und Juristin wahrgenommen worden.
Genau.
Und das ist Frauen im Laufgitter.
Das ist Frauen im Laufgitter. Und das fand ich spannend. Da ist der Briefwechsel wirklich auch sehr erhellend, was die Entstehungsbedingungen dieses Buches betrifft. Nicht nur jetzt, einerseits natürlich für ihre Biografie und diese Beziehung, andererseits eben auch der Entstehungsprozess dieses Buches. Wenn man sieht, dass sie eigentlich im Sommer 1949 das Buch im Rohbau geschrieben hat und dann noch 10 Jahre braucht, bis es dann wirklich bis zum hintersten Komma ihren Ansprüchen genügt.
Sie hat ungeheure Ansprüche an sich selber gestellt.
Und an die anderen auch.
An die anderen. Also sie hat ja, haben ja dann 1952, gleich nach der Hochzeit, kam es zu einer Fehlgeburt. Aber 1952 haben sie eine Tochter bekommen. Und sie hat dann ihr Programm verwirklicht, nicht restlos in dieser Aufgabe aufgehen zu wollen. Und Frauen im Laufgitter ist wirklich eine Auslegeordnung aller Themen über die Benachteiligung der Frau, wie man sich schöner nicht denken kann und ja, wie wahrscheinlich nur der Döse im Sex von Simone de genau. Beauvoir es in ähnlicher Weise realisiert hat.
Und es ist natürlich etwas Einmaliges, auch im Ton, für jetzt die Schweizer Verhältnisse war natürlich das absolut etwas, was man nicht gekannt hat und was die Leute vor den Kopf gestoßen hat. Und dementsprechend waren auch die Reaktionen.
Desaströs für die Autorin. Mhm, die Frauenvereinigung, alle haben sich distanziert, sie wurde verunglimpft, es kam an der Basler Fasnacht eben zu wirklich erbärmlichen Beleidigungen, also es war wirklich schwierig. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, dass Sie als Biograf angetroffen haben, bis 1950 sind diese beiden Leben recht gut dokumentiert und nach 1950 sind wir außer diesen öffentlichen Reaktionen plötzlich irgendwie am Ende und natürlich möchte man eigentlich wissen, wie haben die beiden noch fast 40 Jahre zusammengelebt. Sie ist 1990 aus dem Leben geschieden nach einem Unfall, der sie gesundheitlich schwer beeinträchtigt hatte. Er 1991, nachdem er auch 13 Jahre zuvor bei einem Autounfall eigentlich schon schwer getroffen wurde. Aber wie waren die Jahre 1950 bis 90? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, der Biograf ist in der ähnlichen Situation, oder? Er ist auch neugierig und es fehlt der O-Ton, oder? Es ist dieser O-Ton der Briefe, der ja da das Ganze wahnsinnig authentisch macht. Und ich habe mit vielen Zeitzeugen gesprochen und habe versucht, eben aufgrund quasi von allen möglichen Materialien, das quasi eine Auslegeordnung zu machen von Dingen, die man noch weiß. Und gibt immer wieder auch Passagen, wo ich mir vorstelle, wie es gewesen sein könnte. Aber ich habe mich jetzt davor gehütet, das irgendwie endgültig zu kommentieren oder quasi da jetzt definitiv zu sagen, wie das gewesen ist, weil es ist schlichtweg nicht möglich. Ich wollte das offen lassen, eigentlich auch, dass man sich als Leser da selber seine Gedanken machen kann.
Es scheint, dass Sie mir nebeneinander, das Miteinander gelebt haben und ich denke, Iris von Roden hat vor allem den Preis für ihr der Zeit Voraussein bezahlt. Sie hat sie dann aus der Öffentlichkeit eigentlich zurückgezogen. Kurz nach Frauen im Laufgitter, das noch für die Jüngeren, war ja dann erst im Februar 1959 die Abstimmung über das Frauenstimmrecht, die noch hochkant bachab ging. Sie hat dann noch ein Frauenstimmrechtsbrevier verfasst und dann war ihr Fluchtpunkt eben das Reisen. Ja. Da zitieren Sie ja nicht zu Unrecht Max Frisch, nicht warum reisen wir? Es ist auch der Versuch, sich neu zu erfinden, von neuen Leuten, die einen noch nicht kennen, nicht in die Schublade stecken, gesehen zu werden. Ja. Und das hat sie praktiziert.
Ja. Naja, da hat sie sich man muss mal aufpassen. Es gibt immer wieder diese Interpretation, dass sie quasi nach 59 eine gebrochene Frau ist und dann dahin vegetiert bis zu ihrem Tod. Und das stimmt natürlich so nicht. Es hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie ist noch einmal aufgebrochen und ich stelle mir vor, das sieht man auch aus diesen spärlichen Zeugnissen zwar, aber man sieht es, dass sie da noch einmal intensive 10 Jahre des Reisens hat, wo sie Erfüllung ganz auf anderem Gebiet erlebt und man trifft wirklich einen neuen Menschen an, dieses Unterwegssein, das scheint...
Alleine, ein kleinen Fiat 600.
Genau, das scheint ihr sehr entsprochen zu haben. Und das habe ich ihr auch gegönnt, jetzt als Biograf, dass sie sowas noch erleben kann. Dann natürlich auch dieses Malen am Schluss, das war etwas, das sie auch sehr noch einmal beschäftigt hat. Das sind ja auch Dinge, die sie eigentlich schon in ihrer Gymnasialzeit, sieht man, dass das Reisen oder Kunstgeschichte, was ja eigentlich mal ihr Hauptinteresse war, und das sie eigentlich ein Leben lang auch gepflegt hat, da hat sie sich dem noch einmal intensiv gewidmet. Das war eine fanatische Leserin. Sie war permanent beschäftigt für sich. Natürlich hat sie nach außen nicht mehr, sie hatte nur noch spärliche Interviews gegeben, nach außen nicht mehr so ausgestrahlt. Aber es war für sie auch in ihrer Art konsequent zu sein, auch die Folge aus dieser Schlammschlacht effektiv, die gegen sie inszeniert wurde.
Sie hat für sich selbst keine Abstriche an ihren Anforderungen gemacht, aber sie hat sozusagen individuell ausgelebt. Und Sie zitieren dann ganz am Schluss nochmals gleich aus einem Interview. Ich wollte alles, wilde Abenteuer, lockende Fernen, tolle Kraftproben, Unabhängigkeit, Freiheit und das schäumende Leben selbst nicht. Und das ist sozusagen die Bilanz. Und das hat sie durchgezogen. Und folgerichtig auch der Freitod im Moment, wo man sozusagen die Kräfte nicht mehr selber im Griff hat, da hat sie einen Schlussstrich gezogen. Und Peter von Oden hat das auch akzeptiert.
Genau, und sie war auch ehrlich. Sie hat am Schluss des Lebens festgestellt, es war zu wenig. dieses Leben, es war zu wenig, es hat nicht das gebracht, was es versprochen hat.
Und er ist dem gegenüber, Sie haben das ja gesagt, eben das ist eine schillernde Figur, viel heiterer, gelassener, er hat etwas, ja, das Hedonistische, etwas Sardonisches, er konnte sich auf alle Verhältnisse einlassen, genau. War natürlich eben auch der verwöhnte Jüngste in gewisser genau. Weise. Man könnte es da psychologisieren.
Ja, ja.
Wilfried Meitli, Sie haben klugerweise sehr darauf verzichtet und einfach ganz viel Material zusammengetragen und sich allen spekulativen Deutungen enthalten. Das macht das Buch besonders wertvoll. Wie, vielleicht als letzte Frage, wie ist das Buch im Wallis, in Raron aufgenommen worden?
Also natürlich mit sehr großer Spannung. Die Lesungen, die ich da gemacht habe, waren sehr gut besucht. Es gab viele Diskussionen und für einige Leute ging es zu weit, weil sie fanden, das ist doch privat, das gehört doch nicht veröffentlicht. Da habe ich natürlich dann auch immer wieder damit argumentiert, dass es in dem Sinne Figuren der Zeitgeschichte sind, dass in diesen privaten Briefen, was Sie auch erwähnt haben, dass da Zeitgeschichte sichtbar wird auf einmalige Weise. Aber wäre jetzt auch ein interessantes Thema, die Auseinandersetzung mit so Zeugnissen, die ins Private gehen, ja. Oder?
Klar, man merkt natürlich auch das Skandalon der sexuellen Freiheit, die Iris beansprucht hat, atypisch vor dem Mann, sie haben es dann beide gelebt, dass das nachwirkt. Wilfried Meichtrich, vielen Dank für diese natürlich leider viel zu kurzen Auskünfte zu Ihrem umfangreichen Buch, aber man kann es ja lesen, Verliebte Feinde, Iris und Peter von Rothen. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Danke auch.
Wilfried Meichtri stellte im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst seine umfassende Doppelbiografie von Iris und Peter von Rothen vor. Das Buch ist im Zürcher Ammann Verlag erschienen. Iris von Rothens große feministische Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1958, das Buch Frauen im Laufgitter, ist im FF Verlag neu aufgelegt worden.